Willkommen zurück. Heute starten wir eine Serie und ich fange direkt mit der These an, um die es hier geht. Stiller Reflux ist kein einheitliches Krankheitsbild. Stiller Reflux ist eine Sammelbezeichnung für mindestens sechs Mechanismen, die zufällig ähnliche Symptome erzeugen. Und das erklärt fast alles, was in der Behandlung schiefläuft. Wer diese Perspektive übernimmt, versteht plötzlich, warum manche Betroffene auf PPI reagieren und andere nicht, warum Atemtherapie bei dem einen alles verändert und beim anderen im Sand verläuft, warum die gleiche Ernährungsumstellung den einen zum Aufblühen bringt und den anderen nur halb mitnimmt. In den kommenden sechs Folgen gehe ich jeden Typ einzeln durch. Mechanismus, klinisches Bild, therapeutische Hebel und das Tool, das nach der Ernährungsumstellung weiterträgt. Heute bekommst du die Landkarte. Warum PPI-Versagen kein Therapieversagen ist. Eine kurze Einordnung vorweg, weil sie für den Rest der Folge den Boden legt. Das Standardbild, Säure steigt hoch, Säureblocker runter, Problem weg, stammt aus der GERD-Forschung. Also der Forschung, die an der gastroösophagealen erosiven Refluxkrankheit forscht. Beim stillen Reflux, beim LPR, beim laryngopharyngealen Reflux trägt es nur für einen Teil der Betroffenen. Pepsin, Motilität, Sphinkterfunktion, viszerale Hypersensitivität und parallele Entzündungen sind eigenständige Mechanismen. Sie tauchen in der Standardforschung und in den Standardprotokollen nur am Rand auf, obwohl sie in der stillen Refluxpopulation, also unter den Betroffenen von stillem Reflux, eine große Rolle spielen. Das heißt konkret, wenn dein PPI nicht wirkt, bist weder du noch das Medikament das Problem, sondern der Mechanismus, der bei dir im Vordergrund steht. Und der ist eben ein anderer. Das umzudrehen ist die halbe Arbeit. Du kämpfst mit stillem Reflux und suchst endlich Antworten, die wirklich Sinn ergeben? Willkommen bei Stiller Reflux, dem Magenkompass-Podcast. Ich bin Andi. Und hier geht es darum, stillen Reflux zu erkennen, neu zu denken und anders zu handeln. Fundiert, ganzheitlich und alltagstauglich. Raus aus dem Beschwerdekarussell, hinein in deine Selbstwirksamkeit. Stiller Reflux, dein Podcast für mehr Verständnis, Balance und Lebensqualität. Fangen wir an mit dem, der dem klassischen Bild entspricht. Typ A, Säure dominiert. Schwacher unterer Speiseröhrenschließmuskel oder Säureüberproduktion. Der Rückfluss ist wirklich sauer, die Schleimhaut reagiert entsprechend. Brennen hinter dem Brustbein und im Hals, abendlich und nachts schlimmer. Verschlechterung nach schweren Mahlzeiten oder Alkohol. Manchmal klassisches Sodbrennen dazu parallel. Wichtig an diesem Typ, er ist nicht der häufigste bei stillem Reflux, wird aber am häufigsten angenommen. Und er ist der einzige Typ, bei dem PPIs strukturell wirken. Bei allen anderen sind sie bestenfalls ein Symptomdeckel. Warum zeitlich begrenzte Säurehemmung bei Typ A funktioniert und warum sie der falsche Anker für alle anderen ist. Das erfährst du in Folge 1. Typ B, Pepsin dominiert. Typ B ist der Typ, der am häufigsten übersehen wird. Und den ich mir in Folge 2 extra vorgenommen habe, weil hier Hoffnung ins Spiel kommt, die vielen Betroffenen fehlt. Pepsin ist ein Verdauungsenzym, kein Säurebegleiter. Es gelangt mit dem Refluxat nach oben, lagert sich in die Rachenschleimhaut ein und bleibt dort aktiv. Bei niedrigen pH-Werten wird es reaktiviert, genau in dem Bereich, in dem viele Getränke liegen, die wir für harmlos halten. Kaffee, Fruchtsaft, Softdrinks, auch stille Wässer mit niedrigem pH-Wert. Das klinische Bild wäre ausgeprägte Heiserkeit, Globusgefühl, morgendliche Symptomatik, kein Sodbrennen. PPI-Versagen ist die Regel, nicht die Ausnahme. Und das ist kein Zufall. PPIs neutralisieren kein Pepsin. Sie reduzieren nur dessen neue Produktion. Das Eingelagerte bleibt. Welche drei Stellschrauben bei Typ B die Pepsinreaktivierung stoppen und warum hier Barriere vor Säurehemmung kommt, erfährst du in Folge 2. Typ C, Sphinkter und Barriere. Typ C ist für mich der Typ, bei dem die Frustration am größten ist, weil hier die Messungen am häufigsten unauffällig bleiben. 24 Stunden pH-Metrie, normal, Endoskopie. Unauffällig und trotzdem sind die Beschwerden real. Was passiert? Der obere Speiseröhrenschließmuskel und der untere Speiseröhrenschließmuskel arbeiten nicht zuverlässig, häufig in Kombination mit myofaszialer Spannung, Fehlhaltung und dysfunktionaler Atmung. Die Symptome sind extrem kontextabhängig. Stimme, Stress, Bücken, Lagewechsel. Klinisch typisch: Stimmermüdung, Engegefühl, Symptomintensität korreliert mit Spannungslevel. Und genau hier wirken PPI nicht, weil es nie um Säure ging. Hier wirken Atem-, Stimm- und Haltungsarbeit. Nervensystemregulation, also genau das, was Betroffene oft als weiches Zeug abgetan haben. Pillepalle halt. Weil sie jahrelang nach einer pharmakologischen Lösung gesucht haben, die es aber nicht gibt und nicht geben kann. Warum Typ C kein psychosomatischer Typ ist und welche drei Körperregionen bei der Regulation den Unterschied machen, erfährst du in Folge 3. Typ D, Motilität und Clearance. Typ D spielt in einer anderen Liga. Hier geht es um Bewegung, nicht um Chemie. Verzögerte Magenentleerung, schwache ösophageale Clearance, also Selbstreinigung der Speiseröhre. Das Refluxat bleibt länger oben, als es sollte. Nicht unbedingt mehr Reflux, sondern längerer Kontakt. Leitsymptome sind hier Völlegefühl, frühe Sättigung, Blähungen, nächtlicher Reizhusten, Verschlechterung im Liegen. Und fast immer eine Darmkomponente im Hintergrund. Dysbiose, Sibomuster, viszerale Spannung. Typ D ist deshalb selten ein isoliertes Magenproblem. Die Darm-Magenachse gehört auf den Tisch. Warum Essstruktur hier mehr bewirkt als jede Ernährungsliste und an welchem Punkt die Darm-Reflux-Connection zum Hebel wird, erfährst du in Folge 4. Typ E, die viszerale Hypersensitivität, die Überempfindlichkeit im Bereich der Schleimhäute. Typ E ist der Typ, bei dem die Diskrepanz zwischen Befund und Empfinden am größten ist. Objektiv kaum messbarer Reflux, subjektiv stark belastet. Und hier wird es häufig unfair, weil Betroffene hören, es sei funktionell und das als eingebildet interpretieren. Das ist es nicht. Viszerale Hypersensitivität ist eine objektivierbar veränderte afferente Reizverarbeitung. Zentrale Sensibilisierung, vagale Dysregulation, oft gemeinsam mit Reizdarm oder anderen funktionellen Bildern. Der Mechanismus ist nicht im Magen, er ist in der Signalverarbeitung. Was daraus folgt? Säurehemmung macht hier kaum Dynamik. Was trägt es? Nervensystemarbeit, Vagustraining, Regulation und Reattribution. Der kognitive Schritt, diesen Körper wieder als verlässlich zu erleben. Warum funktionell keine Diagnose zweiter Klasse ist und was Vaguspower mit stillem Reflux zu tun hat, erfährst du in Folge 5. Typ F, entzündlich sekundär. Und der sechste Typ, Typ F, ist der, bei dem Reflux gar nicht die Hauptdiagnose ist, sondern der Verstärker. Darunter liegt eine andere Entzündung, chronische Rhinosinusitis, Allergien, histaminassoziierte Schleimhautreizung. Die Symptome überlappen sich mit stillem Reflux so stark, dass die Primärdiagnose untergeht. Leitsymptome: viel Schleim, postnasal Drip, saisonale Schwankungen, unklare Reaktion auf reine Refluxtherapie. Hier ist es ein Strategiefehler, am Magen zu schrauben, während oben die Schleimhaut brennt. Reflux und Entzündung müssen parallel adressiert werden, sonst bleibt alles im Zwischenbereich. Warum Typ F die Darm-Reflux-Connection zwingend mitdenken muss und welche Rolle Histamin und Mastzellen spielen, erfährst du in Folge 6. Mischformen und der Haupttyp als Hebel. Jetzt zur Realität. Reinformen dieser Typen sind selten. Die meisten Betroffenen haben Anteile aus zwei, manchmal drei Typen. Das ist nicht das Problem, das ist die Aufgabe. Entscheidend ist, den therapieleitenden Mechanismus zu identifizieren, den Hebel, den Typ, dessen Adressierung am meisten bewegt. Wenn du Anteile von Typ A und Typ E hast, wirst du mit alleiniger Säurearbeit nicht ans Ziel kommen, aber auch nicht mit alleiniger Nervensystemarbeit. Du wirst beides brauchen. Aber eines davon ist dein Haupteinstieg und das ist, was der Test herausfindet. Mischform heißt nicht Verwirrung. Mischform heißt, du hast mehrere Hebel und einen, der am wichtigsten ist. Nächste Woche starten wir mit Typ A. Die Serie geht dann in der Reihenfolge A bis F durch. Jede Folge steht für sich, aber sie bauen aufeinander auf, weil wir mit jedem Typ auch das differenzialdiagnostische Raster schärfen. Wenn du nicht warten willst, bis du deinen Typ durch die Serie einordnen kannst, gäbe es da im Members Circle und in meinem Mitgliederbereich einen Typentest. 20 Fragen, Auswertungen nach Haupttyp und bis zu zwei Nebentypen und eine persönliche Tool Roadmap für die Zeit nach der Ernährungsumstellung. Links dazu in den Shownotes. In der nächsten Folge Typ A. Warum zeitlich begrenzte Säurehemmung tatsächlich wirkt und wie du erkennst, ob du wirklich dazugehörst. Bis dahin, bleib dran!